MovieCast, ein Wissenschaftspodcast der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Season 1. Kontakte.
Musiken, Medien, Kulturen.
Hallo, mein Name ist Marie Derigowski. Ich bin Studentin an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und beschäftige mich in diesem Podcast mit einer genderwissenschaftlichen Perspektive auf Musik.
Kurz irritiert? Geschlechterspezifische Vorstellungen prägen auch oder vielleicht sogar ganz besonders unsere Klangerlebnisse. In diesem Podcast geht es um Stimme und um Macht. Und um die Frage, wie bestimmte Klangvorstellungen, die sich teilweise über Jahrhunderte in der Musik etabliert haben, aufgebrochen werden können. Ich bin heute zu diesem Thema im Gespräch mit Anna Schirmer. Sie ist Musik- und Medienkulturwissenschaftlerin mit Interessenschwerpunkten im Bereich der Sound Studies und hat sich im Rahmen der Vortragsreihe unseres Podcasts mit xenofeministischen Perspektiven für eine non-binäre Zukunftsmusik auseinandergesetzt. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit den Fragen: Inwiefern finden wir binäre Strukturen in der europäischen Musikkultur? Welche Rolle spielt Gender in der Musikwissenschaft? Und was kann dazu beitragen, Musik insgesamt diverser zu denken und zu gestalten?
So, ich sitze jetzt hier mit Anna Schirmer und ich freue mich, dass ich dieses Interview führen darf. Hallo Anna.
Hi.
Ich wollte einfach nochmal ganz grundsätzlich nachfragen, wie kommst du eigentlich darauf, diese Gender-Themen mit der Musikwissenschaft zu verbinden?
Also ich finde, es ist das Naheliegendste, was es gibt, wenn man sich vielleicht auch als Feministin begreift und irgendwie, das ist ja schon einfach ein wichtiges Thema unserer Zeit und grundsätzlich ist es mir ein Anliegen als Musikwissenschaftlerin, einfach auch gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Und wenn ich dann auf unser und mein geliebtes Fach gucke, erschrecke ich einfach nur, weil wenn wir in der Geschichte zurückgehen, also bis ungefähr 1950, gibt es einfach keine einzige Frau. Das heißt, es gibt keine Role Models für junge Frauen, die Komponistin werden wollen, die Dirigentin werden wollen. Es gibt es einfach schlichtweg nicht. Also ich sage jetzt mal von Bach über Beethoven bis Stockhausen, das sind alles Männer. Und dass das nicht viel früher stattgefunden hat, dass man sich dieser Frage, warum ist das denn eigentlich so? Weil ich meine, dass das nicht daran liegt, dass Frauen nicht komponieren können oder nicht dirigieren können, ist, glaube ich, heutzutage jedem relativ klar. Aber dann muss man sich einfach die Frage stellen, warum ist das so? Und dann kommt man natürlich auf Strukturen. Also die Frauen wurden nicht gefördert in der Geschichte, aber ihre Geschichte wurden eben auch nicht erzählt. Und deswegen finde ich es heute einfach ein total interessantes Phänomen, sich das anzuschauen. Einerseits vielleicht die Musikgeschichte auch ein Stück weit umschreiben zu können, indem man Frauen ausgräbt aus den Archiven, aber vor allem eben auch zeitgenössisch jetzt zu gucken, wie wird diese Frage vielleicht eben auch in der Musik behandelt und andersrum gesagt, es gibt ja eine sehr lebendige Genderforschung, Gender- und Queer-Studies, wie geht die überhaupt mit Musik um und wenn ja, was für eine Rolle spielt Musik oder welchen Beitrag kann vielleicht Musik auch zu dieser allgemeinen Genderforschung beitragen?
Jetzt dreht sich bei dir ja auch ganz viel so um das Thema Stimme. Kann man ja auch da ansetzen, ne? In der Musik gibt es ja männliche und weibliche Stimmen, wird immer schön unterteilt in hoch und tief. Und wir haben bestimmte Assoziationen, wie männliche und weibliche Stimmen klingen. Wie könnte man da ansetzen oder kann man da irgendwas ändern?
Ich habe ewig lange da auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Es war einfach so, es gibt zwei männliche Stimmlagen und es gibt zwei weibliche Stimmlagen. Wir haben Bass, Tenor, Alt und Sopran und das einfach wie so eine naturalisierte Ordnung, als ob das einfach so existieren würde. Und wenn man dann aber mal anfängt, drüber nachzudenken, ist natürlich totaler Quatsch. Wir wissen ja auch, also sozusagen aus dem privaten Bereich, wir haben alle völlig unterschiedliche Stimmlagen. Das hat natürlich was mit der Formung auch zu tun, die zum Beispiel auch an so Institutionen wie so einer Hochschule stattfindet. Und das ist einerseits natürlich toll, weil da eine wahnsinnig große Professionalität dahinter ist, weil da auch Fächer bedient werden, weil halt auch die krassen Sopranpassagen der klassischen Opern gesungen werden können müssen und da wirklich eine enorme Ausbildung dahinter steckt. Und insofern Will ich da jetzt gar nicht so grundsätzlich dagegen wettern. Und trotzdem bin ich überzeugt, es gibt halt einfach noch ganz viele Randbereiche dazwischen und die werden komplett ausgeschlossen aus diesem Diskurs. Wenn ich jetzt als Frau eine sehr tiefe Stimme habe, dann falle ich eigentlich raus. Dann kann ich eigentlich nicht Gesang studieren, weil, also ich kann ja nicht bei den Tenors mitsingen. Andersrum genauso. Und das ist irgendwie so eine erste Beobachtung vielleicht gewesen. Und wenn man dann aber in die Geschichte guckt, ist das ja interessant, dass es das ja eigentlich immer schon gab. Also wenn man jetzt an irgendwie, so heute sprechen wir von Countertenören, aber die ganze barocke Oper ist voll von Passagen für Kastraten. Also das gibt es heute nicht mehr. Wenn man sich vorstellt, viele Hosenrollen auch für Frauen und andersrum, dass das eigentlich für die Musikgeschichte und auch für die Musikforschung gar nichts Fremdes ist, damit zu spielen mit Geschlechterrollen. Und das finde ich eigentlich super charmant auch an der alten Oper, an der barocken Oper. Und wenn man dann durch die Geschichte weiterfolgt, dann merkt man, huch, eigentlich im 19. Jahrhundert war plötzlich Schluss damit. Das 19. Jahrhundert, das wird ja immer so gefeiert als großes Jahrhundert der Aufklärung, des Klassizismus, der Humanismus und so weiter. Aber das geht natürlich einher mit Standardisierungen. Und das ist, wenn man über die Stimmfächer, das sind einfach total standardisiert worden alles. Auch im Sinne von so einer Professionalisierung, aber auch im Sinne von so einer Disziplinierung und Kontrollierung irgendwie. Ich bin ja auch Medienwissenschaftlerin und interessiere mich total für Technologien. Und es gibt auch so eine Art These oder Diskurs, dass die Technologie uns helfen würde, so binäre Aufteilungen irgendwie zu überwinden. Und da gibt es halt wirklich coole Beispiele, wie man zum Beispiel über Vocoder oder über Pitches kann ich einfach meine Stimmlage, wenn ich will, einfach
in eine ganz tiefe Männerstimme transformieren.
Oder andersrum. Und damit
kann man natürlich total spielen. Das ist auch ästhetisch ein interessantes Mittel. Ein Beispiel von einer Künstlerin, die ich einfach toll finde, Laurie Anderson. Kennen die meisten oder viele im Mainstream eher nur, weil sie die Frau von Lou Reed ist oder war, aber sie, die einfach so eine Pionierin war, mit Elektronik zu spielen. Und wenn man da mal zum Beispiel reinhört in The Language of the Future, das ist eine bis heute fortgesetzte Werkreihe, hat sie 1984 begonnen. Und auf jeden Fall, da gibt es eine längere Sprecherpassage von ihr, wo sie sich, wenn man sie nur hören würde, wäre sie ganz klar männlich gelesen. Aber sie steht da als Frau und liest es. Und das ist einfach so eine, das ist so verwirrend, aber auf so eine total ästhetisch interessante Art verwirrend. Und das kann natürlich heute noch viel mehr fortgesetzt werden. Also ich meine, heute mit Digitaltechnik, das sind zwei Regler, die ich drehe.
Ich möchte da direkt mal ansetzen bei dieser Kombination aus, sag mal, menschlicher Stimme und Technik oder Technologie. Du sprichst ja auch von dem Cyborg, den Donna Haraway in den Diskurs quasi eingeführt hat. Und die ist ja jetzt auch gar nicht Musikwissenschaftlerin. Genau, wie hast du das zusammengebracht? Oder erstmal vielleicht mal kurz noch, was verstehen wir überhaupt unter Cyborg?
Ja, die Cyborg. Der Cyborg, die Cyborg, so fängt es schon an.
Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ich habe Verschiedenes gesehen.
Als Genderforscherin und Feministin würde ich natürlich die Cyborg sagen, indem ich auch Donna Haraway gelesen habe. Aber Cyborg, ich meine, der Terminator, den Arnold Schwarzenegger spielt, ist auch Cyborg.
An dieser Stelle fing es im Interview plötzlich an zu regnen. Wir haben das schöne Hintergrundrauschen aber einfach mal drin gelassen, weil wir es so schön passend fanden. Es wird gleich noch klar, warum.
Der, die das Cyborg, wie auch immer, ist einfach das Kompositum aus kybernetischer Organismus. Das heißt, es sind sozusagen Mischwesen, die sowohl eine technologische Maschinenseite haben, als auch eine organische Seite. Und Donna Haraway nutzt diese Figur, um Binaritäten im Prinzip aufzubrechen, weil nämlich in einer Figur sich verschiedene Welten treffen, Natur und Kultur, Kultur und Technik. Mann und Frau und so weiter, die werden da durchgespielt. Es werden einfach so, sie nennt das Boundary Breakdowns. Und das hat mich einfach sofort interessiert, als ich so nachgedacht habe, zum Beispiel über, was kann eine Non-Binarität vielleicht in der Musik bedeuten? Und auch die Technologien, die da eben hinterstehen, wenn wir jetzt gerade über Vocoder und sowas gesprochen haben. Und ich glaube, dass eben Donna Haraway vielleicht gerade, weil sie keine Musikwissenschaftlerin ist, da ganz interessante Aufschlüsse hat, auf verschiedenen Ebenen, ja.
Ich habe jetzt hier nur so ein Stichwort, das passt gerade so ein bisschen zu der Geräuschkulisse. Du hast auch schon davon gesprochen, irgendwie von diesem Begriff der Verwirrung oder Störung.
Vielleicht noch mal kurz zu Donna Haraway zurück, um das zu erklären. Weil sie macht eigentlich dieses Argument auf, dass das wirkungsvollste Mittel der Cyborg eigentlich die Störung der Kommunikation ist tatsächlich.
Cyborg politics is the struggle for language and the struggle against perfect communication. Against the one code that translates all meaning perfectly. That is why cyborg politics insist on noise and advocate pollution. Donna Haraway, 1985.
Also sie schreibt zum Beispiel an einer Stelle, Cyborg-Politik bedeutet zugleich für eine Sprache und gegen die perfekte Kommunikation zu kämpfen. Den einen Code, der jede Bedeutung perfekt überträgt. Daher besteht die Cyborg-Politik auf dem Rauschen und auf der Verschmutzung. Und das ist ein Zitat, was mich einfach sofort, also als ich halt das so ein bisschen abgeklappt habe, was das mir vielleicht über Musik sagen kann. Also ich meine, Rauschen, Neues ist ja auf jeden Fall für MusikwissenschaftlerInnen ein interessanter Begriff. Und der ja eben diese Verwischungen, diese Verstörungen hat, dass es eben nicht mehr diese binäre Aufteilung in Dur und Moll und U- und E-Musik, sondern neues Rauschen, sind alle Töne eines Spektrums. Erstmal, weißes Rauschen ist ja alles, was gleichzeitig klingen kann. Und da geht es daraus, eine Botschaft rauszufiltern. Und da ist man dann eigentlich ja auch schon in einer Kommunikationstheorie, was ich so interessant finde. Und wenn sie jetzt sagt, das ist ein wichtiges politisches Mittel, geht es, glaube ich, einfach darum, dass Sprache ja immer konstruiert und herrschaftlich geprägt ist. Also wenn wir über Musikgeschichte sprechen, Alte, bedienen wir uns der Sprache, die eben auch im 19. Jahrhundert zum Beispiel dafür verwendet worden ist. Das heißt, wir reproduzieren eigentlich auch sozusagen Machtdispositionen, Machtverhältnisse.
Ja, ich frage mich da so ein bisschen, wie kommen wir da weiter? Und wenn der Weg immer die Störung ist, an die können wir uns ja auch irgendwann gewöhnen.
Ich kann nicht eine neue Sprache erfinden, das würde auch, glaube ich, gar nichts helfen. Aber ich kann das aufgreifen und ein bisschen verändern, ein bisschen variieren, die Geschichte irgendwie was Überraschendes erzählen, vielleicht auch mal Neologismus entwerfen, der mich irgendwie aufrüttelt. Und ich glaube, das ist dieses Aufrüttelmoment. Wenn man jetzt die ganze Zeit nur stören würde, würde das tatsächlich untergehen. Ich glaube, es geht viel mehr darum, sozusagen den Diskurs so kleine Haken einzubauen, wo man hängen bleibt und sich denkt, aha, stimmt, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Es gibt ja noch so weitere Strömungen vom Feminismus. Also es gibt zum Beispiel den Glitch-Feminismus. Es gibt auch ganze Bücher dazu. Und auch beim Glitch ist man ja schnell bei der Musik oder beim Sound angekommen. Weil also auch hier Glitch, der Fehler, die Störung, das, was unterbrochen wird. Und ich glaube, wenn man es wirklich so einfach runterbrechen, es geht halt um Durchbrechen von normativen Ordnungen. Dazu muss man eben diese Kommunikation kurz unterbrechen, einen kleinen Glitch aufbauen, und dann kann es schon wieder ins normale Bild zurück switchen. Aber man wird kurz und guckt genau hin und dann nehme ich vielleicht überhaupt erst wahr, wie zum Beispiel so eine sehr patriarchale Verfasstheit von so einer Musikkultur aussieht.
Wenn du von diesen ganzen Binaritäten und Ordnung sprichst, dann geht es ja nicht nur um männlich-weiblich, dann geht es ja allgemein auch um Ordnung in der Musik.
Ja.
Und du hast so eine coole Formel aufgestellt, quasi U-Musik plus E-Musik gleich Ü-Musik. kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen? Das passt auch eigentlich schon zu dem, was du gerade...
Ja, voll. Also ich finde es eigentlich auch eine ganz schöne Formel. Man muss natürlich fairerweise sagen, funktioniert nur im Deutschen. Also ja, das stimmt. Ist... aber das heißt ja nichts. Also ich meine, das ist jetzt auch meine Wissenschaftssprache von dem her. Und es ist, glaube ich, was mich schon immer, also es hat ja was mit Kanonisierung zu tun. Das ist erstmal, glaube ich, ein intrinsischer Antrieb von mir gewesen, weil ich bewege mich sehr fluide zwischen U und E. Und ich glaube, ehrlich gesagt, alle, auch vor allem noch die jüngeren Generationen noch mehr, ich interessiere mich, also vor allem, wenn wir über Zukunftsmusik sprechen, ich will doch da was hören, was ich noch nicht gehört habe. Ich möchte überrascht werden. Und das hat mich dann eigentlich so hingeführt, dass ich mir dachte, ach, interessant. Also wenn ich jetzt U und E zusammennehme, dann habe ich so ein Ü und tatsächlich ist Überraschung das erste Wort, was mir auch dazu einfällt. Und ich glaube, dass das ganz so, also das ist vielleicht wirklich ein Plädoyer auch so grundsätzlich an die Musikkultur, dass es ging doch immer irgendwie auch darum, eine Innovation zu schaffen, das Publikum in irgendeiner Form zeitgemäß zu unterhalten oder auch zum Reflektieren zu bringen. und so weiter. Und das passiert nicht, solange wir uns nur in diesen festgelegten Pfaden bewegen. Und da denke ich mir einfach, als Musikerinnen und auch als Musikforscherinnen, das muss uns doch darum gehen, zu gucken, was trägt denn dieser Gegenstand, der uns alle so umtreibt? Wie verortet er sich in unserer Welt? Wie kann er sich am Diskurs beteiligen? Und wie kann der mich, und für mich ist das vielleicht der größte ästhetische Wert, wie ich möchte überrascht werden. Ich möchte ins Konzert gehen und danach rausgehen und sagen, boah, was war das denn? Und da geht es gar nicht vorrangig darum, dass ich es jetzt super schön oder entspannend fand. Das ist einfach nicht der Punkt. Den Anspruch habe ich auch nicht, wenn ich in ein Museum gehe, sondern Inspiration. Und das hat oft auch was mit Irritation zu tun. Und dann bin ich eigentlich auch schon wieder so bei diesem Störenden, was mich immer so umtreibt.
Wir bleiben bei den Überraschungen dran, finde ich gut. Ja, danke schön.
Alright.
So, ich glaube, es nimmt drauf. Es wackelt noch ein bisschen.
Cyborg Politics is the struggle.
Da steht das hier nicht irgendwo, das könnte ich irgendwie vielleicht nochmal sagen.
The struggle for language and the struggle against perfect communication against the one code that
Ich bin Studentin an der Hochschule für Musik.
Translates all meaning perfectly.
Kann man natürlich total spielen.
Translates all meaning perfectly. Translates all unsla Cyborg Politics Cyborg.
Stumm. Mann, 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 die Technik. Medienwissenschaften nerven manchmal auch.